Heute werden wir hauptsächlich Matthäus 28 betrachten. Doch ehe wir dort hineingehen, lasst mich noch einmal aus 1. Johannes Kapitel 3 und auch Kapitel 4 einmal zwei und dann einen Vers lesen. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 19 und 20. Daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und werden unsere Herzen vor ihm davon überzeugen, dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Ich lese oder habe gelesen, weil in einer solchen Versammlung wie dieser immer die Möglichkeit besteht, dass Menschen noch da sind, die irgendeine Not haben, irgendetwas in ihrem Leben, vielleicht eine kleine Verurteilung über Dinge, die sie getan haben und die noch nicht vergeben sind. Und deshalb habe ich dieses Wort gelesen. Selbst wenn unser Herz uns verurteilen sollte, ist Gott größer. Denn er hat ja die Verurteilung in Christo von uns genommen. Er hat Gnade vor Recht ergehen lassen. Er lässt den Schuldigen frei ausgehen. Das ist ja der Kern der Verkündigung des Evangeliums, dass Gott die Verurteilten frei gesprochen hat. Es stimmt, wir sind schuldig geworden. Wir sind schon schuldig in diese Welt gekommen und haben in Schuld und Übertretung gelebt. Doch er, unser Herr und Erlöser, hat alle Schuld und Übertretung von uns genommen und ist zur Sünde gemacht worden, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Schaut nicht länger auf euch und eure Schuld. Schaut auf den Herrn, der unser aller Schuld getragen hat. So steht's in Jesaja 53 geschrieben. Und so ist es wahr geworden am Kreuz auf Golgatha. Johannes hat es mit den Worten zum Ausdruck gebracht. Sehet, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde hinwegträgt. Und das glauben wir von ganzem Herzen. Aus 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 10. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt und seinen Sohn zur Sühnung für unsere Sünden gesandt hat.
Amen.
Wir denken da an Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Nun kommen wir zu unserer Wortbetrachtung und lesen dazu aus dem Matthäusevangelium, dem 28. Kapitel. Wir könnten eigentlich das ganze Kapitel lesen. Es handelt ja von der Auferstehung. Lasst uns hier mit Vers 5 beginnen. Zunächst Vers 5 und 6. Der Engel aber wandte sich an die Frauen mit den Worten: Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her, seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Ein herrliches Zeugnis, wie wir oft gesagt haben, die Auferstehung Jesu Christi unseres Herrn ist doch das Siegel, die Krönung des gesamten Erlösungswerkes, das für uns am Kreuz auf Golgatha geschah. Es ging ja nicht nur darum, dass wir mit Gott versöhnt werden, dass unsere Schuld getilgt wird, dass wir Gnade finden. Es ging um mehr. Es ging darum, dass Tod und Teufel besiegt und überwunden werden, dass der Stachel des Todes herausgezogen wird, damit später und bis heute und in Ewigkeit gesagt werden kann, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Dank sei Gott, der uns den Sieg gegeben hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Aber gerade die Auferstehung war doch der Triumph, war doch der Beweis, der herrliche Beweis, dass Tod und Hölle besiegt und überwunden sind. Wenn wir da an die anderen Religionsstifter und Gründer denken, der Tod hat sie alle verschlungen. Man hat nichts mehr von ihnen gehört. Doch hier war einer, der mehr war als ein Mensch. Er war Mensch, er war Prophet, er war vieles, aber er war der Herr der Herrlichkeit, der Knechtsgestalt angenommen hatte. Hier steht, er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden, wie er zuvor gesagt hat. Kommt, seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Wahrhaft Gläubige brauchen den Beweis nicht zu scheuen und zu fürchten. Sie können die Leute herbeirufen und sagen, kommt, seht euch die Sache selber an. Es ist wirklich geschehen. Wir freuen uns darüber. Kommt, seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Jetzt ist er nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er es gesagt hat. Lasst uns nun Vers 7 und 8 lesen. Geht nun eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist von den Toten auferweckt worden und geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn wiedersehen. Beachtet wohl, was ich euch gesagt habe. Da gingen sie eilends vom Grabe weg voller Freude und voller Furcht. Beides, Furcht und Freude, war in ihnen und eilten davon, um seinen Jüngern die Botschaft zu bringen. Geht hin, sagt seinen Jüngern, er wird ihnen nach Galiläa vorausgehen. Er hat nicht nur gesagt, dass er auferstehen wird, er hat auch gesagt, wo er seinen Jüngern dann nach seiner Auferstehung begegnen würde. Die werden es gleich lesen, wo es dann auch bestätigt wurde. In Vers 9 und 10 steht, und siehe, Jesus kam ihnen entgegen mit den Worten, seid gegrüßt. Ich freue mich über den Ausspruch, den wir eben gemeinsam gelesen haben, Jesus kam ihnen entgegen. Wo wäre ein Mensch auf Erden, der ihn sucht, die mir nicht entgegengehen würde, um sich von ihm finden zu lassen. Es steht geschrieben, ehe sie mich suchen, werde ich mich von ihnen finden lassen. Es steht abermals geschrieben, und wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Und abermals steht geschrieben, suchet den Herrn, solange er sich finden lässt. Jesaja 55. Ich lese Vers 9 und 10 noch einmal. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen. Nimm es doch heute für dich ganz persönlich an, teures Herz. Glaube daran, dass er auch dir schon entgegenkommt. Wenn du auf dem Wege bist und ihn suchst, dann sollst du heute wissen, dass er dir schon entgegenkommt, um dich willkommen zu heißen, um dich zu grüßen, wie hier geschrieben steht. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen mit den Worten, seid gegrüßt. Er grüßt uns auch heute. Und weiter steht, da gingen sie auf ihn zu, umfassten seine Füße und warfen sich anbetend vor ihm nieder. Wir kennen die Geschichte aus Johannes 20 mit Thomas, als er seine Hände in die wunden Male des Herrn legen durfte und dann ausrief, mein Herr und mein Gott. Ihm sagte der Herr, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Hier gab es einige, die den Herrn gesehen haben als den Auferstandenen. In Vers 10 steht, hierauf sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Dort werden sie mich wiedersehen. Ihr Lieben, wir müssen da sein, wo der Herr uns verheißen hat, dass auch er sein wird und wir ihm begegnen können. Im Alten Testament hatte Gott gesagt, wo was geschehen soll und wo er seinen Namen hinlegen würde und wann und wo er sich seinem Volke offenbaren würde. Dazu sagte er noch, nur an der Stätte, die ich erwählen werde, dort werde ich euch begegnen. Da werde ich mit euch reden. Wir müssen begreifen, dass wir Gott nicht in aller Welt suchen, sondern ihn in seiner persönlichen Offenbarung, die uns zum Heil geschah, in Jesus Christus, unserem Herrn, suchen und finden. Denn so steht's geschrieben, Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. In Matthäus 28 lesen wir jetzt von Vers 16. Die 11 Jünger aber begaben sich nach Galiläa, auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Vorher ist ja zweimal gesagt worden, dass er ihnen in Galiläa begegnen wird. Jetzt lesen wir, die 11 Jünger aber begaben sich nach Galiläa, auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Als sie ihn erblickten, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber hegten Zweifel. Auch das kann passieren. Thomas hatte auch seine Mühe, anderen zu glauben, und hier passiert es sogar unter denen, die zum Herrn kamen, dass es ihnen unbegreiflich, unfassbar ist, dass es denn nun geschehen sein sollte. Und doch war es geschehen. Unser Herr ist von den Toten auferstanden. Es ist nicht eine Geschichte, sondern es ist wahr. Und deshalb können wir diese biblischen Wahrheiten auch mit einer solchen Überzeugung verkündigen. Es geht ja nicht um uns, es geht ja um das, was Gott für uns getan hat. Und ich meine, wir müssen das einmal begreifen und zu Herzen nehmen, worum es Gott eigentlich mit uns geht. Der Weg Gottes zu uns ist das eine und unser Weg zu Gott ist das zweite. Wäre Gott nicht zu uns gekommen, hätten wir nie zu ihm kommen können. Die Brücke musste geschlagen werden und das konnte kein Mensch. Der Herr der Herrlichkeit allein hat das zu tun vermocht. Und wenn wir nun in das Wort weiter hineingehen, zum Beispiel im Johannesevangelium im ersten Kapitel, im ersten Vers lesen wir, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort wurde Fleisch. Wenn wir das so lesen, kann es passieren, dass wir dann zur Tagesordnung übergehen, ohne uns darüber weitere Gedanken zu machen. Wir müssen einfach begreifen, was überhaupt geschah. Im gesamten Alten Testament, beginnend mit der Verheißung 1. Mose 3,15 bis zuletzt im Propheten Malachi Kapitel 3, Vers 1, haben wir eine große Anzahl von Verheißungen, die alle verwirklicht werden mussten. Der Same Gottes sollte durch das Weib kommen, um der Schlange, die das Unheil im Garten Eden angerichtet hat, zu zertreten und um uns Befreiung von dem Schlangenbiss überhaupt wegzuholen, uns zu entsündigen und uns in Gemeinschaft zu Gott zurückzubringen. Deshalb war es ja alles notwendig. Nicht nur, dass jetzt allgemein das Wort der Logos, der am Anfang aus der Urfülle Gottes hervorkam, der wirkende, redende Herr, Jahwe, dass er Fleisch wurde. In ihm, dem Fleisch gewordenen Wort, ist jedes andere Wort, das auf ihn Bezug genommen hat, Fleisch geworden und durch ihn göttliche Realität geworden, hier auf dieser Erde. Wie soll das ausgedrückt werden? Mit Gottes Hilfe wollen wir einige Bibelstellen lesen, ehe wir dann wieder auf Matthäus 28 zurückkommen. Aus Jesaja Kapitel 14, Kapitel 7, Vers 14. Jesaja, Kapitel 7, Vers 14. Darum wird der Allherr selbst euch ein Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird gute Hoffnung werden und einen Sohn gebären, dem sie den Namen Immanuel geben wird. Das war eine Verheißung. Diese Verheißung ist wahr geworden in Jesus Christus, unserem Herrn. Man kann es im Lukas-Evangelium, im Matthäus-Evangelium nachlesen. Es wurde bestätigt, was hier geschrieben steht. Jesaja Kapitel 9, Vers 5 und 6. Denn ein Kind wird uns geboren, ein Sohn uns geschenkt werden, auf dessen Schulter die Herrschaft ruhen wird und sein Name lautet Wunderrat, Heldengott, Ewigvater, Friedefürst. Seine Herrschaft wird weit reichen und des Friedens wird kein Ende sein über dem Throne Davids. und für seine Königsherrschaft, indem er sie festigt und stützt durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Heerscharen, wird dies vollführen. Es gab viele Aussprüche in der Heiligen Schrift, die alle wahr geworden sind. In dem Fleisch gewordenen Wort sind dann alle Worte Gottes, die auf ihn Bezug nahmen, erfüllt worden, göttliche Realität geworden. Wir müssen das einmal so sehen, um dann zu begreifen, dass ja jetzt am Ende der Gnadenzeit durch die Gemeinde, die da ist, der Leib des Herrn, auch jede Verheißung, die uns gegeben wurde, Erfüllung finden muss. Daran führt kein Weg vorbei. Es ist leicht gesagt, dass die Braut eine Wortbraut sein soll und sein wird. Aber das genügt uns nicht, dass wir es nur sagen oder verkündigen, vielleicht sogar glauben. Wir müssen es erwarten und erleben. Die Schrift, die uns verheißen wurde, muss ihre göttliche Erfüllung und Bestätigung durch uns finden. Haben wir das begriffen?
Amen.
So wie alles, was von unserem Herrn gesagt wurde, Erfüllung fand, so muss es auch mit uns geschehen. Wer kennt nicht die Stelle aus dem Propheten Micha, wo geschrieben steht, dass der Herr geboren werden würde, und zwar in Bethlehem. Ich lese die Stelle nur ganz kurz, ohne näher darauf einzugehen. Micha, Kapitel 5, Vers 1. Du aber, Bethlehem, Ephrat, bist zwar zu klein, als dass du zu den Gaustätten Judas gehörtest, aber aus dir wird mir der hervorgehen, der in Israel Herrscher sein soll, und dessen Herkunft der Vergangenheit, den Tagen der Urzeit angehört. Es konnte keine andere Stadt, kein anderer Ort sein. Es musste Bethlehem sein, weil der Mund des Herrn es so gesagt hatte. Alles, was geschrieben steht, erfüllt sich buchstäblich und genauso, wie es im Worte Gottes gesagt wurde. Was den Dienst des Herrn betrifft, so lesen wir im Propheten Jesaja im Kapitel 35 genau, was geschehen würde. Jesaja, Kapitel 35, von Vers 3. Stärkt die erschlafften Hände und festigt die wankenden Knie. Sagt zu denen, die verzagten Herzens sind, seid getrost, fürchtet euch nicht, sehet, da ist euer Gott. Sehet, da ist euer Gott. Er selbst kommt und wird euch Heil spenden. Deutlicher konnte es nicht gesagt werden. Die Juden, das sei mir gestattet zu sagen, erwarten, dass der Messias ein Mann sei, ähnlich wie David. Ein hervorragender Mann unter dem Volke. Der Messias ist nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift der Herr selber in Knechtsgestalt als Mensch um der Menschen willen in Fleischesleibe geoffenbart. Und deshalb sagt auch die Heilige Schrift im Propheten Zacharia, wenn die Juden dann den Herrn erblicken werden, wird ein großes Wehgeschrei unter ihnen sein. Es wird solch ein Weinen und Wehklagen sein, ich lese es euch vor, aus dem Propheten Zacharia, dem 12. Kapitel, Zacharia 12, Vers 10. Ja, Vers 10 genügt. Zachariah 12, Vers 10. So dann will ich über das Haus Davids und über die Bewohner Jerusalems den Geist der Gnade und der Bitte um Gnade ausgießen, so dass sie auf den hinblicken werden, den sie durchbohrt haben, und um ihn wehklagen, wie man um den einzigen Sohn wehklagt und bitterlich Leid um ihn tragen, wie man um den Erstgeborenen Leid trägt. Wir wollen hier nicht näher auf diesen Gedanken eingehen, aber es sind wiederum die Schriftgelehrten, die keine Offenbarung durch den Geist haben. Wer von uns hat aufmerksam zugehört, als wir Jesaja Kapitel 9, Vers 5 und 6 gelesen haben? Man muss nicht nur lesen, man muss aufnehmen und auch begreifen, was man liest. Denn ein Kind wird uns geboren, ein Sohn uns geschenkt werden, auf dessen Schulter die Herrschaft ruhen wird. Und dann wird uns gesagt, wer dieses Kind ist. Und dann heißt es, Wunderrat, Heldengott, ewig Vater, Friedefürst. Und dazu sagen wir Amen, wie zu jedem anderen Worte Gottes auch. In Jesaja 35, eben noch die nächsten Verse, Jesaja 35, von Vers 5, was den Dienst des Herrn betrifft, alsdann werden die Augen der Blinden sich auftun und die Ohren der Tauben sich öffnen, dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird jauchzen. Es ist also alles genau gesagt worden, doch worum es uns heute Abend hier geht, ist doch um Folgendes. Nicht nur darum, dass wir wissen, so haben es die Propheten gesagt oder so hat es Gott durch sie ausgesprochen, sondern es hat gestimmt. Die Verheißung, die Ankündigung im Worte mit der tatsächlichen Erfüllung hat hundertprozentig übereingestimmt. Passgenau hat es gestimmt. Wer im Druckereigewerbe tätig ist, der weiß, was es bedeutet, wenn man sagt, passgenau. Dann muss das auf ein Hundertstel von Millimeter genau stimmen. Und wir dürfen von Herzen sagen, es stimmt hundertprozentig. Die Voraussagen, die Ankündigungen, die Weissagungen, die gesamten Beschreibungen mit der tatsächlichen Erfüllung. Und ich möchte hier hervorheben, dass das Neue Testament ja nicht einfach nur geschrieben wurde, um es dem Alten jetzt passend zu machen. Die armen Fischer und Zöllner, die da geschrieben haben, die wussten genauso wenig vom Alten Testament, wie wir alle, die wir heute hier sitzen oder stehen. Sie haben geschrieben, was sie gesehen, gehört und erlebt haben. Das Alte Testament, so lesen wir es ja noch im Lukas-Evangelium, im 24. Kapitel, war ihnen ja noch verborgen geblieben. Sie wussten gar nicht, was geschah. Und dann erst öffnete der Herr ihnen das Verständnis für die Schrift. Und dann begann er von Mose und all den Propheten das zu erwähnen, was nun geschehen und zur Erfüllung gekommen ist. Niemand brauchte etwas passend zu machen. Es hat gepasst und zwar hundertprozentig. Wohl dem Menschen, der Gott die Ehre geben kann, in Ehrfurcht und Respekt. Und einfach sagen, Herr, du bist ein allwissender Gott. Du hast die ganze Geschichte und das, was gemäß deinem Heilsratschluss zu geschehen hätte und hat, im Voraus niederschreiben lassen. Aus Hebräer 10 möchte ich zwei Stellen lesen, um hervorzuheben, worum es bei der Menschwerdung unseres Herrn, des Sohnes Gottes ging und dann auch unsere Bestimmung aus dem gleichen Kapitel lesen. Hebräer Kapitel 10, wir beginnen hier mit Vers 5. Hebräer 10 von Vers 5. Daher sagt er auch bei seinem Antritt in die Welt, Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt, wohl aber hast du mir einen Leib bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gehabt. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht über mich geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Während er zu Anfang sagt, Schlacht- und Speisopfer, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt und kein Wohlgefallen an ihnen gehabt, obwohl diese Opfer doch dem Gesetz entsprechend dargebracht werden, fährt er danach fort. Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er hebt das erste auf, um das zweite dafür als gültig hinzustellen. Und aufgrund dieses Willens sind wir durch die Darbringung des Leibes Jesu Christi ein für alle Mal geheiligt. Welch ein wunderbares Wort. Es gab keinen Menschen, keinen Propheten und sei es der, an dem man nichts hätte tadeln können, der imstande gewesen wäre, den Willen Gottes vollkommen zu tun. Jeder Mensch ist ja, wie schon vorhin gesagt, eben in gleicher Weise schuldbeladen in diese Welt hineingekommen. Jetzt musste einer kommen, der spricht, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, ich komme, o Gott, um deinen Willen zu tun. Im Alten Testament haben viele versucht, dem Willen Gottes nachzukommen, haben Schlachtopfer, Sündopfer, Brandopfer, Heilsopfer, wer die ganzen Opfer im dritten Mose liest, es waren ihrer viele. Und dann spricht der Herr ganz zum Schluss, an Brand- und Sündopfern, an Schlachtopfern hab ich kein Wohlgefallen gefunden. Und dann schaltet sich der Erlöser ein, unser Herr, das Lamm Gottes, und spricht, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun, o Gott. Amen. Der Wille Gottes war es, dass allen Menschen geholfen werde, dass alle gerettet werden und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kämen. Und unser Herr in seiner Fleischwerdung hatte diese Aufgabe, nicht nur Gott geoffenbart, in Menschengestalt zu sein, sondern als Menschen und Gottes Sohn hier gehorsam zu sein bis zum Tode am Kreuz und den Willen Gottes ohne Wenn und Aber hundertprozentig zu erfüllen. Amen. Und so geschah es denn auch und dafür sind wir dankbar, Gott dankbar. So steht hier, und aufgrund dieses Willens sind wir durch die Darbringung des Leibes Jesu Christi ein für allemal geheiligt. Freut euch doch darüber. Die Erlösung ist doch geschehen. Es braucht ja nur angenommen zu werden, was Gott bereits getan hat. Es ist vollbracht. Es ist geschehen. Im Alten Testament steht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ja, im Neuen Testament können wir es doch noch mit größerer Gewissheit sagen. Golgatha ist doch göttliche Realität. Und so dürfen wir den Herrn als unseren Erlöser im Glauben aufnehmen und dann mit Paulus ausrufen, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Hier wird uns nun von dem Willen Gottes gesagt, den unser Herr und Erlöser getan hat. In den Versen 36 und 37 werden wir aufgefordert, den Willen Gottes zu tun. Hebräer 10, 36 und 37. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr nach Erfüllung des göttlichen Willens das verheißene Gut erlangt. Denn es währt nur noch eine kleine, ganz kurze Zeit. Dann wird der kommen, der kommen soll und nicht auf sich warten lassen. Wir merken, dass vor der Wiederkunft des Herrn durch die Gemeinde des lebendigen Gottes noch einmal der Wille Gottes auf Erden geschehen muss, wie er im Himmel geschieht. Viele beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden, aber sie kennen den Willen Gottes nicht. Sie sind in Religionen irgendwie gebunden, in Traditionen und haben Gott in einer persönlichen Weise noch nicht erlebt. Und daher auch die Verkündigung des Evangeliums, damit Menschen in die persönliche Beziehung zu Gott gebracht werden, ihre persönliche Bekehrung erleben, eine Erneuerung und Wiedergeburt erfahren, um so Gemeinschaft mit Gott zu haben. Es gibt dann noch ein Wort im Johannesevangelium, im 4. Kapitel, da war die Rede von der Speise und Jesus sagt in Johannes 4, Vers 34, meine Speise ist die, dass ich den Willen Gottes tue oder den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Wenn wir dazu das Wort nehmen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes ergeht, dann darf das auch nicht bei der Betrachtung bleiben, dann muss das Wort Gottes in unserem Leben Realität werden. Denn so geschah es im Leben unseres Herrn und Erlösers. Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. In Johannes Kapitel 7, Johannes 7 von Vers 16 steht, Johannes 7 von Vers 16, da antwortete ihnen Jesus mit den Worten, meine Lehre stammt nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich von mir selbst ausrede. Noch heute gilt das, was hier geschrieben steht. Amen. Nur wer von Herzen bereit ist, den Willen Gottes zu tun, nicht nur religiös zu werden, eventuell aus Angst, dass es dann irgendwann bergab oder ganz nach unten gehen könnte, sondern hier geht es um Menschen, die Gott erlebt haben, ihr Leben mit ihm und soweit möglich mit den Menschen geordnet und nur noch ein Verlangen haben, in seinem Willen erfunden zu werden. Und das sind diejenigen, denen von Gott geoffenbart werden wird, ob das, was gelehrt wurde und wird, von Gott stammt oder nicht. Ein Mensch muss die Verbindung zum Worte aus dem Geist bekommen, der das Wort inspiriert und diktiert hat. Und das ist der Heilige Geist. Und so kann nicht ein Mensch den anderen belehren, sondern wie schon vorhin erwähnt, es steht im Alten und Neuen Testament geschrieben, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wenn wir nun in einer solchen Halle sitzen, ist doch für diejenigen, die zum ersten Mal kommen, die erste Frage, warum schon wieder eine neue Richtung, warum nicht die traditionellen Kirchen oder christlichen Gemeinschaften? Es muss einfach deutlich gesagt werden, ohne ein Urteil abzugeben, Gott tut auf Erden, was er will. Nur wer auf seine Stimme hört, bildet dann irgendwie die Herde seiner Weide. Denn so hat er es ja gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und Gott wohnt nicht in Tempeln von Menschenhand erbaut. Er wohnt in den Herzen derer, die ihm ihr Herz geschenkt haben. Es geht darum, dass das Wort Gottes in seiner ursprünglichen Form und Weise, ohne Wenn und Aber, verkündigt werden kann. Und wenn wir heute hier sagen, dass dieses eben nicht möglich ist an allen Orten und in allen Kirchen, dann werden Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren und werte Freunde, das werden wir einfach so von Herzen glauben, dass es nicht möglich ist. Stellt euch vor, ich hätte die Möglichkeit, in einer Kirche in dieser Stadt zu sprechen und würde das sagen und predigen, was hier gepredigt und gesagt wird, dann wäre es einmal und nicht wieder, es sei denn, ich täusche mich. Möge es wirklich so sein, dass Gott noch Türen öffnet. Ich glaube sogar daran, nur werden es nicht in der Gesamtheit Denominationen sein, sondern Einzelne werden herausgerufen werden, nämlich diejenigen, die bereit sind, auf das zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir kommen noch zum Schluss dieses Matthäus-Evangeliums, das ja nicht nur herrlich begonnen hat mit dem Auferstehungsbericht unseres Herrn, sondern einfach auch sehr herrlich endet und bis jetzt noch nicht zu Ende gekommen ist. Noch gilt der Missionsbefehl, wie er hier geschrieben steht. Ich lese noch einmal aus Matthäus 28 von Vers 16. Die 11 Jünger aber begaben sich nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn erblickten, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber hegten Zweifel. Da trat Jesus herzu und redete sie mit den Worten an. Mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Ein herrliches Wort. Der Tod und die Hölle waren besiegt. Wir könnten das Wort aus dem Hebräerbrief lesen, dass er den vernichtet hat, der die Macht des Todes bis dahin hatte und hat unvergängliches Wesen und Leben ans Licht gebracht. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich gehöre zu den Verkündigern des Evangeliums, die es gar nicht mögen, wenn Leute von der Macht Satans sprechen. Es gibt viele, die immer wieder vom Satan, der Satan hat diesen, hat jenes. Und zum größten Teil hat der Satan sehr wenig. Was da gemacht wurde, haben wir wahrscheinlich selber gemacht. Aber man hält sich an dem Satan immer wieder auf. Lasst ihn doch einmal fahren. beschäftigt euch gar nicht mit ihm. Und wenn eine Prüfung oder Versuchung kommt, mit Gottes Hilfe und Kraft wollen wir sie bestehen. Und wenn es dann ganz schlimm wird, dass wir sagen, Satan, weiche hinter mich. Aber dass wir uns mit dem Herrn beschäftigen, auf ihn schauen, ihm vertrauen. Nicht mit der Macht Satans, die besiegt ist, sondern mit der Allmacht Gottes, durch welche Satan, Tod und Hölle und Teufel besiegt und überwunden wurden. Und das ist doch in der Auferstehung deutlich geworden. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und der Herr sagte ja dem Johannes auf der Insel Patmos, ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Lasst uns doch diesen Glauben nähren mit der Siegesbotschaft von Golgatha, mit der herrlichen Botschaft, die er in dem Fall Johannes so zusammenfasste, der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, nicht erst überwinden wird, sondern überwunden hat, dass wir auf den Überwinder schauen, damit auch wir durch ihn zu überwindern werden, dass wir auf den Sieger schauen, damit auch wir zu der Siegesschar gehören dürfen, dass wir einfach mal die göttlichen Dinge richtig positiv sehen und Gott die Ehre dafür geben. Wenn nun unser Herr sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, wo ist dann oder was ist dann mit all den finsteren Mächten? Soll ich es euch vorlesen? Sie sind am Kreuz besiegt worden und öffentlich an den Pranger gestellt worden und Gott triumphierte in Christus über sie. Ich hoffe es zu finden. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass all diese Stellen nötig sein werden. Kolosser Kapitel 2. Kolosser Kapitel 2 von Vers 13. Auch euch, die ihr durch eure Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches tot waret, auch euch hat Gott zusammen mit ihm lebendig gemacht, indem er uns alle Übertretungen aus Gnaden vergeben hat. Bitte sagt doch einmal alle Amen dazu. Es ist doch Gottes Wort. Gott hat all unsere Übertretungen vergeben. Geben wir Gott doch recht. Glauben wir, dass es so ist. Und dann wird es uns zuteil werden. Vers 14. Dadurch, dass er den durch seine Satzungen gegen uns lautenden Schuldschein, der für unser Heil ein Hindernis bildete, ausgelöscht und ihn weggeschafft hat, indem er ihn ans Kreuz heftete. Und wann hat er ihn ans Kreuz geheftet und wozu? Nachdem er dann die Mächte und die Gewalten völlig entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau und triumphierte in ihm über sie. So steht's in Kolosser Kapitel 2 geschrieben. Und so glauben wir es von ganzem Herzen, weil es so im Worte Gottes steht. Können wir dazu Amen sagen?
Amen.
Nachdem er alle Mächte, nicht nur einige, sondern alle Mächte, den Tod, den Teufel, alle Mächte, nachdem er dann die Mächte und die Gewalten völlig entwaffnet, nicht eine teilweise Kapitulation, die da irgendwo als Gentleman Agreement ausgehandelt und dann unterschrieben wird. Eine totale und völlige Kapitulation der Mächte der Finsternis und ein vollkommener und ganzer Sieg unseres Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn. Das geschah am Kreuz auf Golgatha. Und wohl die Menschen, die das so glauben, aufnehmen, erleben und Gott dafür danken kann. In dem Moment, wo wir so schriftgemäß glauben, wird der Teufel einen Bogen um uns machen. Denn dann sind wir das lebendige Zeugnis Gottes dessen, was auf Golgatha geschah. Habt ihr das begriffen? Das ist der Glaube. Das ist der Glaube, der auch der Sieg ist, den Gott uns schon geschenkt hat. Noch den letzten Vers aus Matthäus 28. Vielleicht in Verbindung mit dem schon gelesenen Vers. Mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch geboten habe. Und wisset wohl, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Halleluja! Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Welch eine göttliche Vollmacht und Autorität steht hinter dem Missionsbefehl, den wir heute noch ausführen. Hier geht es nicht um das, wozu ein Mensch tüchtig und fähig wäre. Hier geht es darum, in Verbindung mit Jesus Christus, dem Gekreuzigten, das Evangelium von ihm, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, der ganzen Welt zu verkündigen, hinaus zu posaunen, dass ein großer Versöhnungstag Gottes mit der Menschheit am Kreuz auf Golgatha geschah. Und dass wir aus voller Überzeugung ausrufen können, lasset euch versöhnen mit Gott. Weil ihm, dem Auferstandenen, alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, hat er seine Jünger und bis zum heutigen Tage seine Boten mit dieser göttlichen Vollmacht und Autorität zur Verkündigung seines herrlichen Evangeliums gesandt. Und wir glauben, dass der Auferstandene noch heute sein Evangelium bestätigt an denen, die es von Herzen glauben. Mir ist bekannt, dass wir heute in unserer Mitte schwere Fälle haben, Krankheitsfälle, Nöte verschiedener Art, ob in der Seele, ob im Geiste oder dem Leibe. Ihr Lieben, lasst uns heute den Herrn durch Glauben ehren. Einfach von Herzen Ja sagen zu dem, was Gott in Christo am Kreuz auf Golgatha getan hat. Er hat unser Leben vom Verderben erlöst. Er hat uns gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Er heilt oder hat alle Gebrechen geheilt, alle Schuld und Sünde vergeben. Nur eines bleibt uns überlassen, es auf- und anzunehmen und ihm von Herzen dafür zu danken. Matthäus 28 ist ein herrliches Kapitel. Der Auferstandene ist hier den Menschen entgegengekommen, wenn ich das zum Schluss noch einmal hervorheben darf. Nehmt es bitte auf und an. Auch heute kommt er dir und mir entgegen, wie wir es hier im Worte Gottes gelesen haben. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen mit den Worten, seid gegrüßt. Er macht keine Vorwürfe, er kommt mit keinem Tadel, er ist kein Pharisäer, der sagt, der hat das oder jenes getan. Er kommt zu vergeben, Gnade zu schenken, Heil zu geben. Er kommt als der er gekommen ist, nämlich als unser Erlöser, indem wir mit Gott versöhnt wurden und alle Schuld und Sünde ward getilgt am Kreuz auf Golgatha, als unser Herr sein teures und heiliges Blut als Lamm Gottes dort vergoss. Er kommt dir entgegen. Erwarte nicht, dass unser Herr ist wie die Menschen. Menschen machen Vorwürfe, bringen dies und jenes zur Sprache. Unser Herr grüßt uns. Er spricht, seid gegrüßt. Da gingen sie auf ihn zu, umfassten seine Füße, warfen sich anbetend vor ihm nieder. Mehr bleibt auch dir und mir nicht zu tun, als ihn zu umfassen, die Knie vor ihm zu beugen und ihm von Herzen zu danken, vielleicht zu fragen, Herr, was hat dich bewogen, das alles für mich und um meinetwillen zu tun? Herr, was hast du in mir gesehen, dass du meine gedachtest? Und in dem Augenblick kommen uns schon die Tränen. Reue und Buße setzt ein. Wir kommen zum Herrn und sagen, vergib mir und sei mir, Sünder, gnädig und nimm mich auf, nimm mich an als dein Eigentum. Noch heute ergeht die herrliche Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus, wie damals vor fast 2000 Jahren. Und auch wir dürfen mit ihm, dem Auferstandenen, heute unsere Begegnung haben. Glaube es, er kommt denen entgegen, die sich aufgemacht haben, ihn zu suchen und zu finden. Ihnen kommt er schon entgegen. Wenn wir heute hier sind, ihn zu finden, dann können wir wissen oder dürfen wir wissen, dass er uns entgegenkommt. Nimm es für dich ganz persönlich auf und an und sage, Herr, ich glaube, dass du für mich am Kreuz auf Golgatha gestorben bist. Ich glaube, dass Gott in Christo war und die Welt, zu der ich gehöre, mit sich selber versöhnte. Ich nehme diese Versöhnung für mich persönlich als ein Gnadengeschenk Gottes an. Und ihr werdet sehen, wie himmlischer Friede in euer Herz Einzug halten wird, so dass man singen kann, wie der Liederdichter singt, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, dann jubelt und jauchzet das Herz. Er ist auferstanden. Kommt, seht euch die Stille an, wo er gelegen hat. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Er lebt. Und weil er auferstanden ist und sein Grab leer ist, werden auch wir auferstehen und die Gräber all derer, die in Christo entschlafen sind, werden alle leer sein. Es wird eine herrliche Auferstehung geben, all derer, die uns schon vorangegangen sind, und eine herrliche Verwandlung all derer, die mit Christus leben, und gemeinsam werden wir mit ihnen dann dem Herrn und Erlöser in der Luft entgegengerückt werden, um dann alle Zeit bei ihm zu sein. Es gibt in der gesamten Zeit des Kalenders in einem Jahr keine größere und herrlichere Zeit als die Osterzeit. Sie erinnert uns an das, was vor fast 2000 Jahren geschah, heilsnotwendig war, an dem kein Mensch, der zu Gott kommen möchte, vorbeigehen kann. Wer an dem vorbeigeht, was Gott zu unserem Heil in Christo hier auf Erden getan hat, geht für immer und ewig an Gott vorbei. Es gibt nur einen, der sagen konnte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und so möge es uns heute geschenkt werden, dass wir nicht einen Weg suchen, der an Gott vorbeiführt, sondern den Weg, die Wahrheit, das Leben, das von Gott kommt und wieder zu Gott führt. Aus Gnaden dürfen wir dazu gehören und möchten, dass noch viele andere zum Herrn finden und ebenfalls die Liebe und Gnade Gottes erleben und so selig werden, wie es uns im Worte Gottes verheißen und bestätigt worden ist. Möge der Segen des allmächtigen Gottes auf uns allen so mächtig ruhen. Möge heute in dieser Stunde die göttliche Realität dessen, was auf Golgatha und dann auch bis zu dem Ostersonntag geschah, dass das alles uns lebendig gegenwärtig wäre. Und wir einfach sagen könnten, Herr, du hast mich erlöst. Du hast alle Macht Satans besiegt. Und hast anschließend sagen können, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und wir glauben es, dass alle Gewalt ihm gehört und dass er alle Mächte besiegt hat, auch die Todesmacht. Und deshalb brauchen wir uns nicht zu fürchten, sondern ihm, der gesagt hat, zu glauben, wer an mich glaubt, wird leben, ob er gleich stirbe. Amen. Das möge Gott in uns allen aus Gnaden bewirken. Amen.
Amen.
Wir neigen die Häupter, verharren im stillen Gebet vor Gott. Vielleicht ist doch jemand in unserer Mitte, der das Anliegen, das auf seinem Herzen liegt, dadurch bekunden möchte, dass die Hand gehoben und wieder runtergetan wird. Nur, dass wir mitbeten. Dankeschön, Dankeschön, danke, 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 danke. Gott sieht die Hände, er sieht die Herzen, er weiß, worum es geht. Ihr braucht es gar nicht zu sagen. Er weiß, worum es geht. Glaubet jetzt, dass er euch schon entgegengeht, um euch zu begegnen, mit euch zu reden, euch zu grüßen und das zu geben, worum ihr ihn bittet, das, was ihr nötig habt. Sei es in der Seele, im Geist, im Leibe, irdisch, geistlich, was immer auch. Gott ist gegenwärtig. Unser Herr sagte, ich werde bei euch sein alle Tage bis an das Ende der Welt. Er war, ist und wird sein bis in Ewigkeit. Er bleibt derselbe. Heute, so wir seine Stimme gehört haben, wollen wir zu ihm kommen, ihm glauben, nicht nur beten, sondern glauben, wie durch ihn jede Verheißung des Wortes Erfüllung fand, die auf ihn Bezug nahm und göttliche Realität wurde, so möge heute Abend und in alle Zukunft jedes Wort Gottes, jede Verheißung, die der Gemeinde gegeben wurde, insbesondere zur Ausführung des Missionsbefehls, mögen alle Verheißungen in Erfüllung gehen, bis hin zu dem für uns beinahe unfassbaren Ausspruch unseres Herrn, wer an mich glaubt, wird die Werke tun, die ich getan habe, und noch größere, denn ich gehe zum Vater. Und mit dem, was Paulus schreibt, dass Gott imstande ist, mehr zu tun, als wir bitten und flehen können. Gott wird nicht weniger tun, wie er verheißen hat. Im Gegenteil, er wird tun, was er verheißen hat. Und so wir glauben, kann er noch überbitten und verstehen, mehr tun zur Ehre und zum Preise seines heiligen Namens. Wenn wir uns jetzt im Glauben vereinigen und ihm die Anbetung darbringen, kann es geschehen durch die Kraft Gottes als Bestätigung seines Wortes und seiner Gegenwart in unserer Mitte. Lasst uns im Glauben beten. Herr unser Gott, in Ehrfurcht sind wir hier vor deinem heiligen Angesicht versammelt. Wir glauben dem Zeugnis der Schrift. Wir glauben, dass alles so geschehen ist, wie es uns berichtet wurde. Jede Verheißung ist wahr geworden, auch die aus dem Propheten Hosea. Tod, ich will dir eine Pestilenz sein. Aus dem Totenreich sollte ich sie befreien. Du hast es getan. Dank und Ehre sei dir. Treuer Herr, wir sind heute hier in deinem herrlichen Jesus-Namen versammelt. Nicht nur zu lesen und zu hören und zu betrachten, was damals geschah, sondern die göttlichen Segnungen daraus ziehen und miterleben. Herr, schenk uns jetzt eine Begegnung mit dir in deinem Worte, in deinem Geiste, dass du als Realität, als der Auferstandene vor uns stehst und uns grüßen könntest und zurufen, Friede sei mit euch. Ich war tot und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Dir, dem Sieger von Golgatha, danken wir heute, dass du alle Mächte der Finsternis entwaffnet, sie besiegt und an den Pranger gestellt und über sie triumphiertest. Geliebter Herr, möge nun Auferstehungskraft Gottes in unserer Mitte durch den Glauben an dich und dein Wort offenbar werden. Geliebter Herr, mögen wir überwältigt werden in deiner Gegenwart, wie damals alle überwältigt wurden, die dich reden hörten, nachdem du auferstanden warst. Wir haben dich heute mit uns reden hören. Wir danken dir dafür und wir preisen deinen wunderbaren Namen. Geliebter Heiland, rette die Verlorenen, befreie die Gebundenen, löse sie von dem Bösen, das sie festhält, o Herr. Möge in Erfüllung gehen, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, um den Gefangenen die Freilassung zu verkündigen und das angenehme Jahr des Herrn auszurufen. Treuer Gott, nun danken wir dir gemeinsam, dass du uns erhört hast, dass die Verlorenen Rettung gefunden, die Kranken geheilt und diejenigen, die gebunden waren, los sein dürfen, denn so steht's geschrieben, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Herr, in deinem Namen verkündigen wir die Freiheit die du uns gebracht hast und die Erlösung, die du uns geschenkt hast. Dir, dem allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung, jetzt und in Ewigkeit. Halleluja. Amen.